Es ist ein Kampf mit Jesus. Ich denke manches Mal schon, vielleicht auch ein Kampf, dass man überhaupt im Gottesdienst sich versammeln kann. Und ich freue mich, dass ich auch euch heute Morgen wieder sehen darf. Und wenn es natürlich auch in Richtung Gemeindegründung geht, dann kann es auch manchen Kampf sein, dass nicht alle unbedingt dabei sind oder dass der Böse auch irgendwelche Leute von uns abziehen möchte. Das möchten wir nicht zulassen. Wir möchten weiter mit Jesus gehen und ein Stück weit geht auch die Predigt heute darum, wo es um einen Brief Jesu Christi geht. Und da möchten wir mal den zweiten Brief an die Korinther hineinsehen. Zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 2. Zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 2. Und da möchte ich lesen ab Vers 14 und Kapitel 3. Bis Vers 6. Hier sagt der Apostel Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Orte offenbart. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als aus Lauterkeit, als aus Gott vor Gott, in Christus reden wir. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder bedürfen wir etwa, wie gewisse Leute, der Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geworden, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig, so dass wir uns etwas anrechnen durften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Bis hierhin. Die Überschrift der Predigt heißt heute ein Brief Christi, ein Brief Christi. Und ich wollte mal kurz bei euch nachfragen, wie es bei euch so ist zu Hause in den Wohnungen, wie es da so immer wieder im Briefkasten aussieht. Ist bei euch der Briefkasten auch ständig überfüllt? Also bei mir ist es manches Mal so. Obwohl manche auch Schilder drauf haben, ich habe keine drauf, aber andere haben Schilder drauf. Nein, danke, keine Werbung, bitte ja, keine Werbung. Oder bitte diese Zeitung nicht oder jener Werbespiegel nicht, aber der liegt nachher trotzdem drin. Die Briefkasten sind begehrt, heutzutage kommt alles rein. Papier gibt es scheinbar auch genug, also kein Problem. Gestern musste ich den Briefkasten zweimal leeren, war interessant. Immer wieder aufs Neue vollgestopft mit irgendwelcher Werbung. Was da so alles ins Haus kommt, mancherlei Werbung, aber auch mancherlei Briefe, dann kriegt mir so allerlei Sachen mit. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. So verschiedene Kuvertgrößen sind da drin. Einmal was, so was Großes und dann normale Briefe und dann auch andere Briefe. Und natürlich auch Zeitschriften kriegt man und Werbeschriften jede Menge. Ich denke, ihr kennt es. Ich möchte es euch bloß mal ein bisschen veranschaulichen. Ihr habt da auch jeden Tag damit zu tun, ist nichts Neues. Briefe in verschiedenen Größen, Briefe mit verschiedenen Absendern, Infobriefe, Briefe von Missionswerken, manchmal auch Mitteilungen und Dokumente. Auch sind mal Briefe von Versicherungen dabei oder auch Briefe, die Rechnungen zum Inhalt haben. Man kriegt so alles Mögliche. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht immer Freude am Brust. Wenn ich nicht gleich Zeit finde, alle Post zu bearbeiten, dann sortiere ich zuerst mal die Briefe. Was ist zugleich dran und was kann man für später aufheben? Man sortiert mal auf dem Schreibtisch erstrangig und zweitrangige Briefe. Manche, die bleiben dann vielleicht auch mal ein paar Tage liegen, wenn es nichts ganz Dringliches ist. Auch in unserem heutigen Text, da finden wir eine Aussage über einen Brief. Und das fand ich ganz bedeutsam und wichtig. Vielmehr spricht der Apostel Paulus hier im zweiten Brief an die Korinther von den Gläubigen der Gemeinde zu Korinth, dass diese ein Brief seien. Ein ganz besonderer Brief, sagt Apostel Paulus. Er spricht davon, dass sie ein Brief Christi seien. Ein Brief Christi. Er sagt in Vers 3 hier, in Kapitel 3, Vers 3, A, es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Sie sind also kein Brief aus Papier. Nein, es ist kein Papier, das jetzt irgendjemand versendet hat, sondern ein ganz anderer Brief. Ein lebendiger Brief, ein Brief von Gläubigen. Das heißt, das Leben der Korinther, das ist ein Beweis dessen, der sie zu diesem Brief gemacht hat, ein Beweis des Adressaten. Das Leben der Korinther ist ein lebendiger Beweis. Für wen? Für Jesus Christus. Ihr seid ein Brief Christi. In Vers 3 sagt Paulus, es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Durch unseren Dienst geworden, kann sogar Paulus sagen, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes. Und das nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln. Es geht hier ins Herz rein. Auf fleischernen Tafeln. Das heißt, die Menschen in Korinth, die haben durch den Brief des durch den Dienst des Apostels Paulus zu dem Herrn Jesus gefunden. Er ist schlechthin der Heidenapostel, er ging dahin nach Korinth, hat das Evangelium verkündigt und es entstand auch dort eine Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi. Sie haben sich zum Herrn Jesus bekehrt und man erkennt, dass mehr und mehr eine Veränderung in ihrem Leben stattfindet. Da ist was ins Herz geschrieben, da ist was ins Herz gekommen. Ich möchte an dieser Stelle die Korinther nicht zu sehr hervorheben. Wenn wir den Korintherbrief lesen, auch den ersten und den zweiten, wir sehen, da gibt es manche Schieflage in dieser Gemeinde. Da ist nicht bei weitem nicht alles in Ordnung. Da sind vielerlei Mängel vorhanden. Und doch kann Paulus zu diesen Leuten sagen, ich habe euch erkannt. Ich weiß, dass ihr zu dem Herrn Jesus gehört. Ich kenne euch. Und er sagt es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Ihr seid nicht irgendein Brief, nicht so einer, nicht so einer, nicht so einer, nein. Ihr seid ein lebendiger Brief, ein ganz besonderer Brief. Ein Brief Jesu Christi. Das hält der Apostel Paulus den Korinthern vor Augen. Ihr seid ein Brief Jesu Christi, ein Brief des lebendigen Gottes. Ja, und den können wir vielleicht dann ein bisschen anschauen. Ich meine, die Korinther, die leben, das ist kein Papier. Aber ein Brief Christi, das ist was ganz Entscheidendes. Die Veränderung ihres Lebens hat dafür gesprochen. Jesus ist in ihr Leben gekommen. Paulus wusste, wenn auch noch nicht alles perfekt ist, so kann man bei euch doch erkennen, dass ihr wiedergeboren seid. Und dass sich manche Veränderung durch euren Glauben an den Herrn Jesus bei euch eingestellt hat. Manches ist schon sichtbar geworden. Ich habe mir hierbei die Frage gestellt, ob man das vielleicht auch von dieser Gemeinschaft hier in München-West sagen kann. Ich meine, wir sind uns alle noch nicht so bekannt, aber könnte da auch jemand sagen, hier ist eine Gemeinschaft, die stellt einen Brief des lebendigen Gottes dar. Dies ist ein Brief Christi, ein lebendiges Zeugnis. Hier haben wir einen lebendigen Brief vor Augen. Oder kann man das auch von deinem und meinem persönlichen Leben sagen? Da geht es noch ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ist es offenbar geworden, dass du ein Brief Christi bist. Sehen auch hier die Leute an dir, dass du ein lebendiger Brief bist, ein lebendiger Beweis für seinen Adressaten, für Jesus Christus. Nun, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, wie kann das geschehen, dass ich ein Brief Jesu Christi sein kann? Ich möchte zuerst mal im ersten Punkt darauf eingehen, es kann nur durch des Herrn Geist geschehen. Erstens, durch des Herrn Geist. Und da müssen wir dran festhalten, zunächst durch nichts anderes als durch Gottes Geist kann das geschehen, dass wir ein Zeugnis für Jesus Christus sein können. Denn nur der Geist Gottes ist es, und das müssen wir uns ab und zu wieder vor Augen halten, nur der Geist Gottes ist es, der einen Menschen zur Bekehrung und Wiedergeburt bringen kann. Sonst niemand. Vielleicht schreiben es sich vielleicht manche Missionare manchmal so auf die Fahne, den oder jenen habe ich zu Jesus geführt. Vielleicht hat auch von euch schon jemand zu Jesus geführt. Das wäre wunderbar, ich würde mich freuen. Oder dass man dann sagt, den oder den, den habe ich bekehrt. Das wäre fatal. Auch manche Gotteskinder sagen, ja, durch den oder den bin ich zum Glauben gekommen. Das ist mein Glaubensvater. Ja, das kann schon sein, dass manche Evangelisten dazu beigetragen haben. Oder manche Geschwister dazu beigetragen haben, dass sich jemand bekehrt hat. Dass jemand zum Glauben gekommen ist. Doch letztendlich kann kein Mensch einen anderen Menschen bekehren, das geht nicht. Kein Mensch. Das kann kein Mensch machen. Kein Mensch kann einen anderen Menschen zur Wiedergeburt bringen. Wenn wir das denken, dann täuschen wir uns. Dass das so geschehen könnte, dass ein Mensch den anderen zur Wiedergeburt bringen könnte. Denn wenn ein Mensch von neuem geboren wird, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann wird es immer und immer und immer absolut ein Werk des Heiligen Geistes sein. Und merken wir uns das gut. Wir können niemanden bekehren. Wir nicht. Das kann nur der Heilige Geist tun. Ich komme aber gleich noch drauf zu sprechen. Aber bedenken wir zunächst, was in Johannes 3 steht. Ihr kennt die Stelle. Johannes 3, Vers 6 bis 8. Der Herr Jesus sagt es selber. Er bezeugt, was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Und er sagt zu Nikodemus des Nachts, lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Sondern sagt der Herr Jesus, der Wind, der weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist ein jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Aus dem Geist geboren. Nicht von Menschen geboren. Nicht von Menschen bekehrt. Sondern durch den Geist des lebendigen Gottes. Aber jetzt kommt die Kehrstelle. Das müssen wir natürlich uns auch vor Augen halten. Da können wir jetzt sagen, ja, da sind wir schön außen vor, haben wir nichts zu tun dabei. Doch. Denn der Heilige Geist, der möchte dich und mich gebrauchen und das aufs Äußerste, dass Menschen gerettet werden, dass sie zum Glauben kommen. Er möchte dich und mich gebrauchen, damit sich Menschen bekehren. Jawohl, das ist sein Werk. Für dich und für mich. Der Heilige Geist will, dass wir, dass du und ich, dass wir unseren Mund auftun und den Herrn Jesus mit unseren Lippen bekennen, wo wir auch immer sind, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Tut euren Mund auf und bekennt euch zu dem Herrn Jesus. Der Heilige Geist, der will dich und mich als einen lebendigen Zeugen für den Herrn Jesus gebrauchen. Und das ist unendlich wichtig. Bekenne den Herrn Jesus vor den Menschen, wo du nur kannst. Und zugleich sollen wir den Menschen, und es, die Aufgabe gibt uns Gott durch seinen Geist, wir sollen den Menschen das Evangelium bringen. Wir sollen es ihnen sagen. Wir sollen ihnen eine Bibel weitergeben. Vielleicht auch nur ein Neues Testament mal zunächst oder ein schönes Traktat, wo das Wort Gottes drauf ist. Aber wir sollen verteilen, wir sollen weitergeben. Wir sollen daran beteiligt sein, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und dabei müssen wir wiederum bedenken, wenn wir Gottes Wort weitergeben, wenn wir die Schrift verteilen, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben.
von Gottes Geist. Jede Schrift, sobald du das Wort Gottes weitergibst, ist der Heilige Geist am Werk. Und wenn das jemand liest, dann möchte der Heilige Geist den Menschen dazu führen, dass er seine Sündhaftigkeit erkennt und dass er überführt wird von seinen Sünden und die Rettung in Jesus Christus erkennt. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Natürlich ist es auch nicht nur unbedingt mit Schriften weitergeben getan. Wir sollen eben auch sagen, was wir schon wissen von dem Herrn. Der eine weiß mehr, der andere weniger. Der eine kann sich vielleicht besser ausdrücken, der andere schlechter. Aber lass dich einfach vom Herrn gebrauchen. Vertraue ihm, dass er deine Worte gebraucht, wie du es gerade eben parat hast. Sind wir da nicht ängstlich? Wir sollen die Menschen schon warnen. Wir sollen sie sagen, dass es eine Hölle gibt. Auf der anderen Seite aber auch einen Himmel. Sag es den Menschen. Sie gehen verloren, wenn sie nicht sich retten lassen. Wir müssen sie darauf hinweisen, dass der Zorn Gottes über ihrem Leben steht und sie verloren gehen. Tragisch. Andererseits müssen wir ihnen natürlich auch unbedingt die frohe Botschaft des Evangeliums bringen. Wir müssen ihnen sagen, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und dass Gott jeden Menschen retten will. Das ist Gottes Absicht. Wir müssen es den Menschen sagen, dass Gott alles, aber auch alles am Kreuz für die Rettung vollbracht hat. Es ist alles vorbereitet, der Mensch muss nur noch kommen. Wir müssen es den Menschen sagen, dass der Jesus sein Leben am Kreuz gelassen hat und sein kostbares Blut für sie vergossen hat. Gott hat alles getan, damit Menschen in den Himmel kommen können. Doch nun liegt es natürlich auch an dem Menschen. Der Mensch muss jetzt darauf reagieren, auf das Angebot Gottes. Willst du oder willst du nicht? Gott wird keinen zwingen. Möchtest du dich vor Gott beugen oder nicht? Darf er dein Herr sein? Oder möchtest du weiterhin selber Herr sein in deinem Leben? Und es ist oft ein Trugschluss, der auch weit verbreitet ist in unserem Land. Man meint ja, wenn Jesus das Heil am Kreuz vollbracht hat, sind alle gerettet. Aber wir wissen, das ist kein Automatismus. Die Errettung ist kein Automatismus. Die Menschen müssen erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind und dass sie Rettung brauchen. Sie müssen das Heil in Jesus Christus annehmen. Sie müssen persönlich zum Herrn Jesus kommen, an ihn glauben, ihm ihre Sünden bekennen und ihn herzlich darum bitten, dass er in ihr Herz kommt und die Herrschaft ihres Lebens übernimmt. Und ich hoffe und wünsche es, dass dies bei jedem, der hier in dem Raum ist, bereits geschehen ist. Wenn du Jesus noch nicht in dein Herz hineingelassen hast und dich noch nicht ernsthaft in ihn gewendet hast, wenn das noch nicht geschehen ist, dann bangen wir wirklich um dich. Und wir bitten dich hier und heute an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Heute ist es noch möglich, versöhnt zu werden mit Gott. Heute noch ist der Heilige Geist auf Erden tätig und er möchte den Menschen von seinen Sünden überführen. Er möchte den Menschen die Gerechtigkeit Gottes aufzeigen, aber auch das kommende Gericht. Johannes 16, 8 bis 11. Wenn also jemand von dem Rettungsangebot Gottes gehört und es verstanden hat, das ist natürlich wichtig, hören und verstehen, und es dann doch ablehnt, dann ist das Problem groß. So widersteht er nämlich tatsächlich dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind davon überzeugt, dass das schlechthin die Sünde wider den Heiligen Geist ist. Jemand hört das Evangelium, er versteht es und er geht nicht darauf ein. Er blockiert und macht dicht vor Gott. Die Sünde wider den Heiligen Geist. Doch wer errettet ist, der darf sich wirklich freuen. Und da müssen wir auch darauf zurückkommen. Wir haben viel Grund uns zu freuen, wenn wir errettet sind. Und wie kann man sich sicher sein, die Rettung zu haben oder nicht? Ich muss immer wieder darauf zu sprechen kommen. Ist die Errettung vorhanden, wenn du ein gutes Gefühl hast? Wenn du dich gerade mal danach fühlst? Ach, heute könnte ich errettet sein. Ein gutes Gefühl zu haben ist was Schönes, das liebe ich auch. Aber was tust du, wenn das gute Gefühl auf einmal wieder weg ist? ist dann die Rettung auch weg? Liebe Freunde und Geschwister, unsere Gefühle, die können über alle Maßen täuschen. Was wir tun müssen, das ist dem Herrn Jesus und seinem Wort absolutes Vertrauen schenken. Wir müssen an seine Zusagen glauben und er stellt sich zu seinem Wort, sind wir davon überzeugt. Und genau dahin möchte dich der Heilige Geist auch bringen. Vertraue dem Herrn und seinem Wort. Glaube das, was er hier schreibt. Und wenn der Herr Jesus zum Schächer am Kreuz damals sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wartet da der Schächer am Kreuz auf ein gutes Gefühl? Nein, er nimmt einfach die Jesu-Worte in Anspruch. Und er vertraut dem, was der Herr Jesus jetzt gerade sagte. Er hat seine Schuld erkannt, ich bin schuldig vor Gott. Der andere hat es nicht erkannt, aber der eine hat es erkannt. Und dann sagte Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der Schächer am Kreuz, der kann es nur im Glauben in Anspruch nehmen. Er konnte kein einziges gutes Werk mehr tun, nichts, nein. Er konnte nicht einmal dem Herrn auf den Knien dafür danken. Er konnte nicht mehr runter vom Kreuz. Er musste da hängen und sterben. Und doch wird er mit dem Herrn Jesus, mit dir und mit mir im Paradiese sein. Wir glauben es, weil es der Herr Jesus sagt. Wir werden den Schächer sehen im Himmel. Jesus nimmt Sünder an. Was für eine Freude. Jesus nimmt dich und mich an, wenn wir zu ihm kommen und sein Wort für uns im Glauben annehmen. Ich frage uns, kann der Herr Jesus jemals lügen? Nein, kann er nicht. Kann Jesus jemals betrügen? Nein, kann er auch nicht. Kann Jesus etwa irren? Nein, das kann er auch nicht. Niemals. Also warten wir nicht auf ein gutes Gefühl, sondern glaube an ihn und vertraue ihm. Amen. Ich bin noch nicht fertig, es geht noch weiter. Wir sind dabei, uns zu fragen, wie wir ein Brief Christi sein können. Das war die Anfangsfrage. Die erste Antwort war, allein durch Gottes Geist, allein durch des Herrn Geist, durch Bekehrung und Wiedergeburt. Der Punkt 2, durch Hingabe. Die Hingabe ist nicht so ganz eine einmalige Sache wie Bekehrung und Wiedergeburt. Nein, die Hingabe ist eigentlich eine fortwährende Sache der Heiligung. Ein fortwährender und beständiger Prozess in unserem Glaubensleben. Obwohl es auch tatsächlich bei der Hingabe bei manchen Menschen ganz markante Punkte gibt. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wo auf einmal dann diese Einsicht da war. Jetzt muss ich mich dem Herrn wirklich völlig zur Verfügung stellen. Aber bedenken wir zunächst, ohne Hingabe an den Herrn Jesus und ohne Hingabe an die Bibel, an sein Wort, ist kein geistliches Wachstum möglich. Und da können wir auch kein Brief Christi sein. Und dabei ist es wiederum der Heilige Geist, der uns zur Hingabe an den Herrn Jesus und an sein Wort drängt. Er will dich beständig dahin führen. Warum? Weil es auch der Geist Gottes ist, der dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln will. Schauen wir hier noch rein in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir sind ja hier in 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, Vers 18. Der Apostel Paulus sagt, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Wir sehen mal, was der Heilige Geist alles tut. Oh, und das ist eine wunderbare Sache. Gott möchte uns umwandeln. Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wir können vielleicht so kommen zu ihm, wie wir sind. Wir müssen schon erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Rettung brauchen. So dürfen wir schon zu ihm kommen. Aber er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ja, nicht. Und wie ich schon sagte, es gibt auch Zeugnisse von Glaubensmännern, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt hier Georg Müller mal wieder her, die infolge entschlossener Hingabe eine enorme Veränderung in ihrem geistlichen Leben erfahren durften. Ich lese aus einen Bericht, als Arthur Piercing den Georg Müller einmal fragte: Was ist das Geheimnis Ihrer Arbeit, Herr Müller, und an den wunderbaren Dingen, die Gott durch Sie gewirkt hat? Was ist das Geheimnis? Da schaute Georg Müller einen Augenblick auf, empor, und dann neigte er seinen Kopf nieder. Er war still, und der Kopf, der ging immer tiefer runter, bis er dann fast in den Knien versunken war. Und er war noch einen Augenblick lang still, und dann antwortete Georg Müller und sagte: Vor vielen Jahren, da gab es einen Tag in meinem Leben. An diesem Tag, da starb Georg Müller. Und er sagt von sich selber: Als junger Mann hatte ich viele, viele ehrgeizige Pläne. Aber es kam der Tag, an dem ich all diesen Dingen starb. Und ich sagte: Herr Jesus, von nun an geschehe dein Wille, nicht der meine. Und genau von dem Tag an begann Gott in mir und durch mich zu wirken. Soweit von Georg Müller. Hier hatte ein Mensch begonnen, alles Eigenleben an den Herrn Jesus abzugeben, alle eigenen Wünsche und alles eigene Begehren aufzugeben und sich völlig dem Herrn zur Verfügung stellen. Vielleicht ist jetzt mancher unter uns, der denkt: Das will ich auch. Das will ich auch, wie Georg Müller. Und ich bin eigentlich selber auch so eingestellt. Ich würde es gern erleben, mich so hingeben zu können wie ein Georg Müller. Da fehlt noch viel. Aber liebe Geschwister, habt ihr das auch schon gemerkt? Der Heilige Geist, der möchte beständig an dir und an mir arbeiten. Er möchte einen Brief Christi aus dir und aus mir machen. Er möchte dich und mich in das Bild Jesu hineingestalten. Und da können wir uns ihm nicht einfach entziehen. Mein, er tut sein Werk in uns, das lesen wir hier auch in diesem Text in Vers 18. Dennoch besteht für uns die Frage, inwiefern wir das in uns geschehen lassen. Es ist ja auch nicht automatisch jeder ein Georg Müller oder sonst ein Glaubensmann oder eine Glaubensfrau. Und da müssen wir uns eben auch hinterfragen, stört es uns, wenn uns der Heilige Geist mal in unangenehme Situationen hineinführt? Stört es dich, wenn der Heilige Geist dich in Situationen hineinleitet, die du nicht mehr im Griff hast? Und wenn wir da das Leben oder die Biografie gerade von Georg Müller anschauen, ich habe sie gelesen vor 2 Jahren, der musste durch viele unbequeme Situationen hindurch. Die wollte ich nicht alle erleben. Aber stört es uns, wenn die Dinge nicht so geschehen, wie wir sie gerne hätten oder wie wir sie gerne wollen? Ärgern wir uns sogar, wenn uns der Heilige Geist in die Abhängigkeit des Herrn Jesus hineinführen möchte? Ärgerst du dich daran? Jesus, ja. Oh, schöner Gottesdienst. Aber ich will schon noch was zu sagen haben in meinem Leben. Und die Dinge, die müssen so geschehen, wie ich es haben will. Liebe Freunde und Geschwister, da müssen wir zurücktreten. Wir müssen es lernen, Gott den ersten Platz zu geben, wie wir es auch in der letzten Predigt hatten. Wenn wir uns allerdings das beste Beispiel aller Hingabe und allen Glaubenslebens vor Augen halten wollen, dann können wir nur auf eine einzige Person schauen. Auf wen? Ja, wiederum auf Jesus. Allein auf Jesus. Der Herr Jesus ist uns immer unser größtes Vorbild. Der Heilige Geist, der drängt uns, dem Vorbild Jesu zu folgen. Der Heilige Geist zeigt uns auch in dem Worte Gottes, dass sich der Herr Jesus alle Zeit dem Vater hingegeben hat. Hat der Herr Jesus jemals seinen eigenen Willen gesucht? Hat er nie getan. Der Herr Jesus hat nie seinen eigenen Willen gesucht, sondern immer, immer den Willen des Vaters. Dein Wille geschehe. Deshalb konnte er auch in Johannes 8 sagen, und der, welcher mich gesandt hat, ist in mir. Und er sagt, er lässt mich nicht allein. Warum nicht? Da sagt der Herr Jesus, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Johannes 8, Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist in mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wir haben es auch vorhin gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Sind wir uns da nicht immer so ganz sicher, dass der Herr Jesus immer so komplett als Freund da ist? Wenn wir nicht das tun, was ihm gefällt, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Er sagt nämlich an anderer Stelle, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Und dann ist er auch da, er hilft uns. Er kommt uns viel mehr entgegen, als dass wir es manchmal überhaupt erhoffen würden. Er ist gnädig und barmherzig, das ist das Gute. Aber wir müssen uns schon nach seinem Willen ausrichten. So wie es der Herr Jesus dem Vater gegenüber getan hat. Denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das sollte auch unser Vorsatz sein. Doch um zu erkennen, was Gott gefällt, dazu brauchen wir eine innigliche Beziehung zu ihm. Anders geht es nicht. Gott gibt uns nicht einfach 5 Paragraphen vor, 5 Vorschriften, indem er sagt, wenn du die einhältst, dann passt alles andere, alles in Ordnung. Manchmal wollten wir so mit Hammerschlag, jetzt das und das und dann das und das. So macht es Gott nicht, nein. Er will, dass wir ein feines Gespür für ihn bekommen. Ein Ohr, das wir ihm leihen. Vor allem auch in der stillen Zeit. Dass wir auf ihn hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Also wir müssen hinhören, was er von uns will. Aber nicht in uns reinhören, bitte. Sondern in sein Wort hineinhören. Auf ihn hören. Wir müssen uns Gott hingeben. Wir müssen zugleich in seinem Wort der Bibel auch zu Hause sein. Damit uns der Geist Gottes in die ganze Wahrheit leiten kann. Wenn wir das Wort Gottes nicht hernehmen, sein Wort ist Wahrheit. Aber er kann uns nicht in die Wahrheit hineinleiten, wenn wir uns nicht mit seinem Wort beschäftigen. Die Bibel muss einen ganz, ganz wichtigen Platz in deinem und meinem Glaubensleben einnehmen. Und ich kann mich eben auch nicht dem Herrn Jesus hingeben, wenn ich mich nicht der Bibel hingebe. Das muss in Einklang geschehen. Das ist ein Betrug, wenn ich sage, ich gebe mich dem Herrn Jesus hin, aber sein Wort nehme ich nicht in Anspruch. Das ist fatal, wenn man das nicht tut. Dann lügen wir uns etwas vor. Wir wissen, was der Herr Jesus zu dem Teufel sagte, als er in der Wüste von ihm versucht worden ist. Jesus, den hungerte und da lagen Steine rum. Der Teufel sagt, ja, mach doch Brot aus diesen Steinen, wenn du der Sohn Gottes bist. Und was sagt der Herr Jesus? Es steht geschrieben. Teufel, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Brot zum Leben, ja, aber das andere Brot auch, das geistliche Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir brauchen geistliche Nahrung. Wir müssen aufnehmen, jede Menge. Oder auch, wie der Herr Jesus zu den Pharisäern sagte, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Von was ist dein Herz voll? Vom Wort Gottes? Geht es in deinem Mund über? Wir müssen sehr darauf achten, liebe Geschwister, mit was wir unser Herz füllen. Wir können unser Herz mit allen möglichen Dingen anfüllen, dessen bin ich mir auch bewusst. Und ich muss selber auch darauf achten. Ich möchte auch gar nicht mich außen vornehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten und Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Viele interessante Dinge, die gar nicht so nebensächlich sind. Und natürlich im Berufsleben ja auch. Man muss ja wohl oder übel sich auf andere Dinge konzentrieren. Doch wenn wir nicht das Wort Gottes beständig hernehmen, wenn wir uns bewusst die Zeit dazu nehmen, dann driften wir ab davon. Wie können wir ein Brief Christi sein, wenn uns dieses Wort nicht im Herzen bewegt? Können wir kein Brief Christi sein? Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt. Die Frage war, wie können wir ein Brief Christi sein? Das erste war durch des Herrn Geist. Der zweite Punkt durch Hingabe. Und drittens kommt jetzt noch durch Gehorsam. Durch Gehorsam. Eigentlich nichts Neues, aber man muss auch Bekanntes immer wieder sagen. Durch Gehorsam. Gehorsam, das ist ja ein sehr unbeliebtes Wort. Man nimmt es eigentlich auch gar nicht so gerne her, weil es gleich so streng wirkt. Gehorsam sein. Wenn man das Wort Gottes angenehmer oder wenn man den Gehorsam angenehmer ausdrücken will, dann kann man auch sagen, das Befolgen des Wortes Gottes. Vielleicht klingt es angenehmer. Das Befolgen des Wortes Gottes. Auch davon wollen wir reden, vom Befolgen des Wortes Gottes. Wir können auch vieles vom Wort Gottes aufnehmen und auch verstehen. Und wir können tatsächlich auch viel beten, wenn das da ist, sehr, sehr gut. Das ist die Grundlage, die wir brauchen. Aber es kann auch sein, wir lesen viel, wir beten viel und wir sind trotzdem ungehorsam. Was ist, wenn wir wieder draußen sind im Alltag? Was wird sein, wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst? Wirst du interessiert sein, weiter in Gottes Wort zu denken, sein Wort zu befolgen? Wirst du ihm wohl Gehorsam leisten? Vielleicht wird es manchem schon bange, wenn er wieder rauskommt. Vielleicht bleiben wir lieber hier drinnen. Können wir draußen ein Brief Christi sein? Das ist die Frage, ob wir uns hier dafür zubereiten lassen, auch in dem Gottesdienst ein Brief Christi zu sein. Werden wir Acht haben auf Gottes Wort? Werden wir draußen ein Brief für ihn sein? Auch ich muss mir die Frage stellen. Und denkt dabei nur nicht, dass Prediger und Gemeindeleiter oder Pastoren nicht angegriffen oder angefochten wären. Tja, der ist ja immer im Heiligtum. Der beschäftigt sich ja immer mit Gottes Wort. Der hat ja nichts anderes zu tun. Liebe Freunde und Geschwister, man kann auch viel predigen und selbstverwerflich werden. Das ist eine große, große Gefahr. Und der Teufel, der zieht darauf ab. Paulus sagt ja auch, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. 1. Korinther 9, Vers 27. Liebe Geschwister, in der vergangenen Woche, da hatte ich ja erst in der Predigt erwähnt, also letzten Sonntag, dass wir es erkennen müssen, dass Schwarzarbeit und deren Unterstützung vor Gott Sünde ist. Ja, das muss man auch mal erwähnen. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass ich in der Woche auf diese Sache her selber untersucht werde von Gott. Ich hatte in dieser Woche mein Auto in der Reparatur. Der Chef der Werkstatt, der arbeitet alleine mit einer Aushilfskraft gelegentlich. Und für die offizielle Reparatur des Unfallschadens, da war es für ihn klar, geht alles auf Rechnung. Und zusätzlich hatte ich noch eine kleine Reparatur zu machen. Und da sagte er, so und so viel will ich dann dafür. Da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Bin damit einverstanden, passt. Preis ist gut. Als ich das Auto wieder abholen wollte, das war gestern, da wollte ich die Rechnung für die eine Reparatur und dann die Rechnung für die kleinere Reparatur. Da sagte er mir, ja, den Preis für die zusätzliche Reparatur hätte er natürlich ohne Rechnung gemeint. Ansonsten müsste er wesentlich mehr verlangen. Habe ich gesagt, das haben wir aber nicht so ausgemacht. Ah, aber er hat es so gemeint. Das ist ja das Normale, hat er gedacht. Habe ich gesagt, aber ich habe es nicht so gedacht. Ich habe gedacht, das ist jetzt aber ein heißes Eisen, was mache ich da jetzt? Der hat so gerechnet und hat so gedacht, hat es auch so für sich in Anspruch genommen, ich aber nicht. Und dann habe ich mir kurzerhand überlegt, ich habe gedacht, in der letzten Predigt habe ich das erwähnt. Man soll keine Schwarzarbeit dulden. Man soll die Steuern des Staates nicht hinterziehen. Das ist Sünde und das zeigt uns die Bibel. Und ich predige und mache das jetzt selber, oder wie? Soll die Reparatur jetzt schwarz bezahlen? Das war natürlich schon auch sehr verlockend für mich, weil der Preis war gut. Das hätte ja für mich auch einen wesentlichen finanziellen Teil eingebracht, finanziellen Vorteil. Doch es war mir völlig bewusst, wenn ich das jetzt tue, dann bin ich kein Zeugnis für den Herrn. Und dann wusste ich, dass ich mich jetzt versündigen werde. Es war mir bewusst, dass ich dann meiner eigenen Predigt widersprechen würde und dann, dass ich dann auch nicht mehr glaubhaft bin. Und dass ich eben Gott ungehorsam sein werde. Somit sagte ich zu dem Werkstattchef kurz entschlossen, rechnen Sie den Betrag drauf, den Sie benötigen für diese Arbeit, den Sie vorher nicht mitberechnet haben. Und dann noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Schreiben Sie mir eine Rechnung. Dann schaut er mich staunend an und sagt, Sie sind vom Finanzamt. Nee, ich bin nicht vom Finanzamt. Doch, wir sind ganz sicher vom Finanzamt. Dann sagte ich, nein, ich bin nicht vom Finanzamt. Und ich möchte Sie auch nicht verklagen. Ich erkläre es gleich, warum ich das so möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Sache vor Gott geordnet haben. Ich möchte die Sache rechtens haben vor Gott. Und weil Gott den Staat eingesetzt haben, möchte ich auch die Sache rechtens haben vor dem Staat. Auch wenn ich persönlich einen Nachteil einstecken muss. Und liebe Geschwister, das war echt eine Freude, wie ich dem Mann dann nachher persönliches Zeugnis geben konnte von meiner Bekehrung und wie ich zum Glauben kam und was ich jetzt hier tue in der Gemeinde. Und wie er sich auch dafür interessiert hat. Und ihm nachher sogar noch auch eine Schrift weitergeben konnte, wie man zum Glauben an den Herrn Jesus kommen kann. Es war echt eine Freude. Ich dachte nachher, was wäre ich für ein Brief Christi gewesen, wenn ich meinen eigenen Vorteil ausgeschöpft hätte bei dieser Sache? Was wäre ich für ein Brief Christi gewesen, wenn ich Gott ungehorsam geworden wäre? Liebe Freunde und Geschwister, wir können nur ein Brief Christi sein, wenn wir in Hingabe und Gehorsam das tun, was unser Herr Jesus sagt. Und dann räumt uns auch Gott Möglichkeiten ein, mit dem Menschen in Kontakt zu kommen über das Evangelium. Und wenn wir Nachteile dabei einstecken, damit müssen wir rechnen. Aber wir müssen um jeden Preis ein Brief Christi sein. Der Jesus, der ruft dir und mir auch heute Morgen aus Lukas 6 zu. Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6, Vers 46. Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Es geht nicht nur darum, eine Gemeinde zu haben und einen schönen Gottesdienst. Es geht darum, draußen ein Brief Christi zu sein. Das zu tun, was er sagt. Da kann sich jetzt jeder mal überlegen, vielleicht mal gründlich auch nachdenken, vielleicht auch nach diesem Gottesdienst, was dir der Herr Jesus schon lange in seinem Wort gezeigt hat. Da kann jeder gründlich drüber nachdenken, was dir der Herr Jesus schon lange in seinem Wort und in Situationen gezeigt hat, was du tun sollst und wo du ihm keinen Gehorsam geleistet hast bisher. Wäre es nicht mal an der Zeit, gehorsam zu werden? Sicherlich sind einige unter uns, die ganz genau wissen, was der Herr schon lange von ihnen will, und sie tun es nicht. Oder man meint es, auf die lange Bank schieben zu können. Wann möchten wir Gott endlich Gehorsam leisten? Wann möchten wir sein Wort befolgen? Möchten wir es dann tun, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben? Wenn der Herr kommt, wird es zu spät sein. Oder wenn wir im Sterbebett liegen, dann brauchen wir auch nicht mehr damit anfangen. Ist nicht unser Herr Jesus wiederum das größte Vorbild für den Gehorsam? Nicht nur für die Hingabe, sondern auch für den Gehorsam. Und wiewohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hebräer 5, Vers 8. Unser Herr Jesus, der hat in all seiner Liebe, in all seiner Sanftmut, in all seiner Freundlichkeit, in all seiner Demut, den Gehorsam auf sich genommen. Er hat sich darunter gebeugt. Er hat auch niemals gegen den himmlischen Vater rebelliert. Der Apostel Petrus sagt uns, er schalt nicht, da er gescholten ward. Er drohte nicht, da er litt, sondern übergab alles dem, der gerecht richtet. Denkst du gleich an zu schimpfen, wenn dir was nicht gefällt oder wenn die Leute in die Quere kommen, einem was nicht so passt? Dann denke an den Herrn Jesus, folge seinem Vorbild. Er schalt nicht, da er gescholten ward. Er drohte nicht, da er litt, sondern übergab alles dem, der gerecht richtet. Als die Nägel am Kreuz in seine Hände eingetrieben worden sind, hat er da geschimpft? Nein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat einfach das getan, was im Willen des Vaters war. Er hat nicht auf seine eigenen Vorteile geschaut. Er hat nicht anderen gepredigt und sich selbst bevorzugt. Nein, er hat uns ein großes, großes Vorbild für den Gehorsam hinterlassen. Möchtest auch du die Art Jesu annehmen? Möchtest du ein Brief Christi sein? Dann führt der Weg im Gehorsam nicht vorbei. Hierbei gilt es zu bedenken, dass gerade der Gehorsam zu Gott dieser Welt, der so oft völlig entgegensteht, da müssen wir fest sein, um gehorsam zu sein. In der Welt, da will jeder seinen Vorteil ausschöpfen. Keiner will in der Welt benachteiligt sein. Oh nein. In der Welt will auch jeder angesehen sein. In der Welt hat man es auch nicht nötig, sich selbst zu erniedrigen. Doch was ist die Art Jesu? Die Art Jesu ist Selbsterniedrigung. Die Art Jesu ist es, dem Vater gehorsam zu sein. Die Art Jesu ist es, selbstlos zu dienen. Die Art Jesu ist es, sich in Liebe zu seinen Jüngern zu umschürzen, den Schurz umzubinden, die Waschschüssel in die Hand zu nehmen und den Jüngern die verdreckten Füße zu waschen. Wir haben es gelesen, Johannes 13 vorher. Der Jesus sagt dort, ich habe euch ein Vorbild gegeben. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Johannes 13, Vers 15 bis 17. Liebe Geschwister, wenn wir heute aus der Predigt rausgehen, oder wenn du heute aus der Predigt rausgehst, dann sag es bitte nicht, ich kann nichts von dem tun, was der Herr in seinem Wort sagt. Sag es bitte nicht. Natürlich wird man nie alles auf einmal tun können. Das kann keiner. Unser Glaubensleben ist ein Wachstumsprozess. Aber wenn wir nicht damit anfangen, wenn wir nicht anfangen, uns zu bemühen, dann wird es uns auch nie gelingen. Das kann ich euch an dieser Stelle zusichern. Es wird euch nie gelingen, wenn ihr nicht damit anfangt. Und wir müssen bedenken, es kann später niemandem Gott den Vorwurf machen. An Gottes Hilfe fehlt es nicht. Gott ist immer da. Er möchte alle Hilfe darreichen. Gott reicht uns ohnehin alles reichlich dar, was wir für ein segensreiches und Gott wohlgefälliges Leben benötigen. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, das sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend beruft. Er hat uns alles geschenkt, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Das heißt, alles, was nötig ist, um den Willen Gottes zur Ausführung zu bringen. Und was sollen wir jetzt tun? Ja, wenn wir alles geschenkt bekommen haben, dann wird ja auch irgendwie alles von alleine gehen. Nein, das sagt uns auch Petrus nicht. 2. Petrus 1, Vers 5. Jetzt kommen wir dran. Alles geschenkt von Gott. 2. Petrus 1, Vers 5. Jetzt der Aufruf an uns. So setzet nun all euren Fleiß zu dem hinzu. Streng dich an, sagt Petrus, setze deinen Fleiß hinzu, sei fleißig, die Dinge in Anspruch zu nehmen. Zudem hinzu und reiche da in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis und so weiter. Von Gott ist alles gegeben, aber er möchte auch allen unseren Fleiß. Gott reicht dir alles reichlich dar. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, dem all unseren Fleiß hinzuzusetzen. Setz dir nicht gleich zu hohe Ziele, fang mit kleinen Dingen an und dann kann Großes daraus entstehen. Wie können wir ein Brief Christi sein, war unsere Frage. Wir haben uns drei Punkte angeschaut, durch den Geist Gottes, durch Hingabe und Gehorsam. Ich wünsche es uns allen, wenn wir wieder die Räume verlassen, dass wir daran denken, in der Welt für Christus zu leben. Möge er dir und mir dabei helfen. Er tut es sicher. Amen.